Herzliches Willkommen zum Frauengesundheitspodcast von Generation Pille. Mein Name ist Christina Fischer und ich helfe dir, die wirklich entscheidenden Faktoren der Hormongesundheit zu verstehen und auch in deinem Alltag anzuwenden. Und das Ganze auf ganzheitlicher und integrativer Weise. Einen wunderschönen Freitag, meine Lieben, und welcome back hier im Podcast. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Wir sind ja diese Woche auf Social Media in der Follikelphase unterwegs und genau darum habe ich mir gedacht, es macht total viel Sinn, einmal so ein bisschen, ja, sag ich mal, die Prep bzw. die Vorbereitung, die wir aktiv in der Follikelphase machen können, um unseren Eisprung positiv beeinflussen zu können, das einmal so ein bisschen unter die Lupe zu nehmen und da einfach mal so ein bisschen, ja, dir mehr Input zu geben. Gerade wenn du vielleicht auch strugglest mit regelmäßigen Zyklen, ist diese Folge für dich auf jeden Fall super und du solltest genau hinhören, weil ich gehe auf jeden Fall auch auf Ursachen ein, warum zum Beispiel der Eisprung auch ausbleiben kann und was wir aktiv daran verändern können, dass eben entsprechend wir einfach einen regelmäßigen Zyklus bekommen und da spielen natürlich, wie du es dir schon denken kannst, bei der ganzheitlichen und integrativen Frauengesundheit einfach nicht nur, ja, es spielt nicht nur eine Ursache die Rolle, sondern meistens ist es eben wieder ganz, ganz breit aufgestellt und genau deswegen möchte ich heute mit dir hier einmal durchgehen und ich freue mich auf jeden Fall auf diese Folge. Lass uns mal reinstarten. Was ist die Follikelphase überhaupt und warum ist sie so wichtig? Also die Follikelphase startet immer mit Tag 1 des Zyklus, das heißt auch mit Tag 1 der Periode startet gleichzeitig die Follikelphase. Es wird manchmal so ein bisschen falsch vielleicht auch dargestellt, dass die Follikelphase nach der Menstruation kommt, aber im Grunde genommen ist die Menstruation eine Phase in der Follikelphase und somit haben wir wieder hier auch die Menstruation. Tag 1 ist dann auch Start der Follikelphase. Und ich finde, man kann sich das immer ganz gut merken, weil in dieser Phase eben der Follikel, der dann entsprechend eben auch gepusht wird und heranreift, um dann eben irgendwann dann auch im Eisprung zu enden. Und genau deswegen ist diese Phase so wahnsinnig wichtig. Diese Phase ist gleichzeitig auch die variabelste im Zyklus. Warum? Weil eben der Eisprung und die Heranreifung eben auch unterschiedlich lang dauern kann. Das heißt, wenn du mit unregelmäßigen Zyklen zu tun hast, dann liegt es meistens nie an der Lutealphase. Klar, auch die kann variieren, aber eben nur in einem bestimmten Rahmen. Zwum Beispiel zwischen 10 und 18 Tagen sind normal, was über 18 Tage hinausgeht, ist ja eine Schwangerschaft. Von daher ist es ganz spannend, dass eben da wir eine zeitliche Begrenzung haben. Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz spannend und wissen viele nicht. Deswegen ist die Follikelphase die Phase, die wir positiv beeinflussen müssen, wenn wir zum Beispiel unseren Zyklus verkürzen wollen, indem wir eben den Eisprung fördern und da eben dem Körper auch alles Nötige geben, dass der Eisprung eben dann entsprechend auch funktionieren kann. Also eine gut funktionierende Follikelphase ist also entscheidend für einen pünktlichen Eisprung und dann auch eine mögliche Schwangerschaft natürlich, weil das ist ja dann sozusagen die fruchtbare Zeit, in der wir auch schwanger werden können. Lass uns gerne mal auf die hormonellen Grundlagen dieser Follikelphase eingehen. Und da haben wir nämlich verschiedene Hormone. Ganz bekannt ist natürlich das Östrogen, aber ich möchte als allererstes FSH erstmal aufführen. FSH ist das sogenannte follikelstimulierende Hormon und das passt ja auch schon ganz gut. Also in der Follikelphase haben wir das follikelstimulierende Hormon, das eben genau, so wie der Name es eigentlich fast schon verrät, verantwortlich für das Wachstum und die Reifung des Follikels in den Eierstöcken ist. Dann haben wir, wie gesagt, das Östrogen und das unterstützt ebenfalls die Reifung des dominanten Follikels. Also du kannst es dir so vorstellen, es wachsen verschiedene heran und einer wird später dann der dominante Follikel und das ist tatsächlich dann auch der Auserwählte, der sozusagen dann ready gemacht wird, um dann beim Eisprung zu springen. Ja, also das ist so und Östrogen unterstützt eben genau auch das. Und sorgt gleichzeitig dafür, dass das ja, ich sag mal, das Umfeld und das alles entsprechend in der Gebärmutter so vorbereitet wird. Denn die Gebärmutterschleimhaut wird durch das Östrogen aufgebaut, sodass dann eben das potenziell befruchtete Ei die perfekte Grundlage hat, um sich eben auch einnisten zu können. Dann haben wir noch ein weiteres Hormon, das ist LH. Das ist das sogenannte luteinisierende Hormon. Und das ist relativ spät in der Follikelphase relevant. Aber das löst tatsächlich den Eisprung aus. Eben dann, wenn Östrogen einen bestimmten Schwellenwert erreicht hat. Und das finde ich ganz spannend, wenn man sich das jetzt mal so ein bisschen, ja, sag ich mal, so ein bisschen diese Zusammenarbeit von den Hormonen anschaut bis zum Eisprung. Da wissen wir, dass FSH und LH, das sind eben keine Hormone, die von unseren Eierstöcken produziert werden, sondern das sind eben Hormone, die entsprechend im Gehirn gesteuert werden. Unser Zyklus wird nämlich gesteuert über die sogenannte Hypothalamus-Hypophysen-Gonadenachse. Das heißt, im Hypothalamus kommt im Grunde genommen eine Information rein, dann wird ein Hormon, ein Releasing-Hormon an die Hypophyse ausgesendet und die Hypophyse sendet dann wiederum ein Hormon aus, was dann zum Zielorgan führt. Und das Zielorgan bei dieser Achse ist dann eben entsprechend, dann sind dann die Ovarien, beziehungsweise nennt man das auch eben Gonaden. Man hat eben auch verschiedene weitere Achsen, die natürlich da relevant sind. Also wir kennen ganz klassisch zum Beispiel die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenachse. Ja, also auch da findet immer die Steuerung sozusagen in der Zentrale statt, oben im Gehirn. Und dann werden entsprechend die Hormone weitergeleitet. Oder auch ganz bekannt bei der Schilddrüse natürlich zum Beispiel auch. Auch hier haben wir ganz klassisch das Hypophysenhormon, das TSH. Das ist ja auch super bekannt und wird auch bei den meisten geprüft. Und deswegen sage ich aber auch immer, das ist nicht sonderlich aussagekräftig, wenn wir die gesamthormonelle Situation betrachten wollen, weil wir wollen ja dann schauen, wie viele Hormone sendet dann eben auch die Schilddrüse aus, nachdem sie das Signal von TSH bekommen hat. Also ganz, ganz spannend. Also halten wir mal fest, wir haben sogenannte, ja, so Wechselmechanismus. Also FSH wird erstmal ausgeschüttet, dann wird eben dann entsprechend, wenn FSH ansteigt, steigt auch Östrogen an, bis Östrogen auf einem gewissen Level ist und dann wird eben LH ausgeschüttet und das ist dann eben entsprechend der Auslöser des Eisprungs. Genau, wenn wir jetzt verschiedene hormonelle Disbalancen haben, wissen wir natürlich, dass es zum Beispiel dazu kommen kann, dass das Follikelwachstum eingeschränkt ist, der Eisprung später stattfindet. Eben wenn dieses Hin und Her nicht so gut läuft, dann kann es sein, dass der Eisprung auf sich warten lässt oder wir vielleicht sogar auch gar keinen Eisprung haben. Eine sogenannte Anovulation nennt man das dann. Das heißt, es gibt durchaus auch Zyklen, auch bei gesunden Frauen, die eben anovulatorisch sind. Das heißt, da, wo kein Zyklus, kein Eisprung dann entsprechend stattgefunden hat. Aber das sollte eben nur die Ausnahme sein und nicht der Grundsatz, dass das regelmäßig so ist. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie kann ich das herausfinden? Kommen wir auf jeden Fall noch dazu. Aber als erstes würde ich jetzt gerne auf mein Lieblingsthema eingehen, die Ernährung. Denn wir können auch hier wieder total viel machen, indem wir zum einen erstmal, sag ich mal, den Grundbaustein richtig legen. Und die Grunddinge, die wir eben in der Ernährung beherzigen sollten, sind der Proteingehalt in unseren Mahlzeiten. Das heißt, du sollst dich mal so orientieren bei 1,5 bis 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Wenn du jetzt denkst, wie mache ich das? Also bei mir wären es jetzt als Beispielrechnung, hätten wir jetzt zum Beispiel dann, mach's mal gerade Zahl, 50 Kilo und würde dann entsprechend mal 1,5, beziehungsweise ich rechne immer, weil ich ja auch relativ viel Sport treibe, mit 2 Gramm, dann hätte ich 100 Gramm Protein, die ich auf jeden Fall erreichen wollen würde am Tag, insgesamt über meine Mahlzeiten verteilt. Das heißt, ich würde jetzt hingehen und sagen, okay, ich würde gerne in jeder Mahlzeit ungefähr 30 Gramm Protein abdecken, morgens, mittags, abends, dann bin ich schon bei 90. Und wenn ich dann noch einen Snack zum Beispiel habe, dann komme ich auch auf meine 100. Na, natürlich ist das immer dann auch gewichtsabhängig, aber so baut sich das zusammen. Genauso wichtig sind komplexe Kohlenhydrate und damit meine ich, bei komplexen Kohlenhydraten, das sind die Kohlenhydrate, die länger verdaut werden müssen und die nicht so schnell Energie liefern, die aber gleichzeitig eben für unsere Versorgung und für unsere Energieproduktion wichtig sind. Und da rechne ich meistens so mit, bei mir jetzt persönlich mit 180 bis 200 Gramm, tendenziell an Tagen, wo ich mehr Sport mache, eher bei 200 Gramm und an Tagen, wo ich weniger Sport mache, auch weniger. Achtung, das ist ein Faktor, den ich bei meinen Kunden immer variiere. Warum? Weil natürlich die Stoffwechsellage, wie gut kann die Kundin überhaupt Kohlenhydrate verwerten? Gibt es vielleicht auch eine bestimmte Situation oder ein bestimmtes Symptom, das darauf hinweist, dass wir eher weniger Kohlenhydrate integrieren sollten oder dass auch die Verstoffwechselung davon einfach nicht so gut funktioniert? Da muss man immer so ein bisschen schauen. Und dann haben wir aber natürlich noch die dritte Komponente und das sind die gesunden Fette. Und hier bei uns Frauen ist es wichtig, dass wir genügend gesunde Fette integrieren. Deswegen ist es bei ganz, ganz vielen Fitness-Accounts, wo dann sehr viel Low-Carb, aber auch Low-Fat gegessen wird, das tatsächlich echt für unsere Hormone ein Thema. Also du solltest auf jeden Fall mal auf 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ungefähr kommen. Also bei mir sind es immer so, ich bin tendenziell, vertrage ich Fett eben auch relativ gut und ich achte dann immer so ein bisschen drauf. Der Körper kann ja auch über Fett natürlich auch Energie produzieren. Es fällt ihm schwerer als über Kohlenhydrate, aber kann er eben auch, kann man auch trainieren sozusagen. Na, das ist ganz klassisch dann die ketogene Ernährung, wenn man es jetzt mal in eine extreme Form bringt, dass dann eben entsprechend da mehr Fett genutzt wird, um eben dem Körper auch Energie zu geben. Aber um erstmal bei so einem Standard zu bleiben, sind 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht auf jeden Fall eine gute Orientierung für dich, damit dein Körper hier erstmal gut versorgt wird. Und da ist es natürlich auch immer die Challenge, wirklich gesunde Fette zu integrieren. Ja, es ist natürlich leicht, über Chips, sage ich jetzt einfach mal, die Fette hochzufahren. Da ist man ganz, ganz schnell, oder wenn man Pommes isst oder sonst was. Das ist natürlich klar. Es geht hierbei um wirklich gesunde Fette aus zum Beispiel Avocado, vielleicht auch aus fettem Fisch. Das sind eher die Quellen, die wir sozusagen nutzen sollten. Und das ist erstmal der Grundstock, den der Follikel braucht, um auch gut reifen zu können. Na, also genügend Proteine, komplexe Kohlenhydrate für die Energie und tatsächlich dann auch Fette. Bei ganz vielen Frauen ist es tatsächlich so, dass sie in der Follikelphase meistens weniger Kohlenhydrate als dann in der Lutealphase brauchen. Es liegt aber auch so ein bisschen daran, dass der Stoffwechsel sich eben bei uns auch nochmal zyklisch verändert. Ja, manchmal ist es echt verrückt, wenn man das mal mit den Männern vergleicht, die einfach immer gleich sind, der Stoffwechsel ist immer gleich, alles ist immer gleich, die Hormonlage, das Gefühl, die Laune, das ist alles gleich, bei uns wechselt es eben ständig und das ist die Challenge, die man so ein bisschen verstehen muss und natürlich da auch einfach ein Verständnis aufbauen muss, damit man eben dem Körper auch entsprechend die richtigen Dinge zur Verfügung stellen kann. Dann sind aber natürlich, wie du es dir jetzt schon denken kannst, und vielleicht hast du ja auch die Folge mit Christina Winzig, unserer Dozentin von der Academy, auch gehört, wie wichtig entsprechend Mikronährstoffe für uns Frauen und für unser Hormonsystem sind. Und ich möchte hier nochmal vier Dinge aufgreifen, die ich als ganz elementar erachte. Denn zum Beispiel Zink fördert die Hormonproduktion. Und wenn wir einen Zinkmangel haben, dann kann das auf jeden Fall auch schon dazu führen, dass eben entsprechend die Hormonbildung, zum Beispiel von FSH, gar nicht richtig ablaufen kann. Du findest Zink zum Beispiel, wenn du es über die Nahrung nehmen möchtest, auch in Kürbiskernen oder Nüssen. Na, ich mache das super gerne, dass ich einfach, ich habe so eine Kernmischung, die ich zum Beispiel auch über Salate gebe. Also so kann man auch immer täglich einfach auch Mikronährstoffe natürlich über die Nahrung hinzufügen. Dann ist ganz, ganz wichtig Vitamin D. Wir sind jetzt gerade in der Winterzeit und ich weiß nicht, wie es bei dir gerade ist und wo du gerade bist, aber hier rund um Frankfurt ist es tatsächlich relativ grau und es gibt wenig Sonneneinstrahlung. Und zudem ist es ja auch so, dass wir im Winter meistens relativ dick eingepackt unterwegs sind und jetzt nicht irgendwie die nackte Haut in die Sonne halten. Und genau deswegen ist es hier wichtig, dass du mal deinen Vitamin D-Spiegel misst und dann entsprechend auch daraufhin das Ganze eben integrierst, vielleicht über ein Supplement. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, über die Ernährung da ein bisschen was zu machen. Auch fetter Fisch, Pilze sind hier auf jeden Fall auch Vitamin D-reich, aber das reicht nicht aus, um deinen Spiegel nach oben zu bringen, gerade wenn er eben niedrig ist. Dann der dritte Punkt sind Omega-3-Fettsäuren. Ja, die sind einfach ganz, ganz entscheidend und wichtig, dass da das Verhältnis auch stimmt, damit der Körper grundsätzlich gut versorgt ist. Und hier sollten wir auch mit bedenken, dass auch Omega-3-Fettsäuren die Förderung und Durchblutung der Eierstöcke zum Beispiel fördern kann, was wiederum ja auch für die Follikelreifung wieder wichtig ist und für den problemlosen Ablauf. Und hier kannst du auf jeden Fall zum Beispiel auf Chiasamen, geschälte Hanfsamen, Walnüsse sind hier auf jeden Fall auch zu nennen. Die kannst du auf jeden Fall regelmäßig auch integrieren, um eben dein Omega-3-Fettsäurenverhältnis nach oben zu bringen. Was ich im Moment mache, ich habe im Moment auch Omega-3-Kapseln. Normalerweise bin ich immer auf der flüssigen Form gewesen. Aktuell habe ich von Edubili die Omega-3-Kapseln. Ich behalte mir aber vor, da immer mal welche kaputt zu machen, um einfach zu gucken, ist es ranzig oder nicht. Aber dadurch, dass mein Freund und ich beide regelmäßig eben am Tag 2 bis 3 Kapseln hier zuführen, ist es so, dass wir auch dass das nicht lange bei uns im Schrank steht, sondern meistens auch relativ schnell verbraucht wird. Mit unserem Code GP5, ja, so ist der Code, ich hoffe, dass es der richtige ist, mit GP5 kannst du hier auch 5% bei Edubili sparen, kannst du gerne nutzen, wenn du da vielleicht dich auch mit Omega-3 eindecken möchtest. Was auch gerne vergessen wird und was über die Ernährung eigentlich super easy zu integrieren ist, sind Antioxidantien. Weil Antioxidantien sagt schon, das ist Anti und dann haben wir eben die Oxidation und es gibt nämlich in unserem Körper, in dem Moment, wo wir nicht genügend Antioxidantien haben, oxidatives Stresspotenzial, was wirklich für den Körper, was einfach generell nicht gut ist und Stress erzeugt. Und hier können wir super easy arbeiten. Du kannst dir vorstellen, alles, was in der Ernährung stark gefärbt ist, wie zum Beispiel rote Beete, Beeren, Chicorée, Blattsalat, also all das sind auf jeden Fall sehr, sehr gute Antioxidantienquellen, die du täglich bitte integrieren solltest. Wenn du das nicht schaffst, kann man natürlich auch hier mit Subs arbeiten, aber das sage ich immer, das ist somit das Einfachste, was man eigentlich hinbekommen kann, darauf zu achten, dass man täglich Antioxidantien nimmt. Wenn du gerne auch Säfte trinkst, kannst du zum Beispiel auch, ich mache es zum Beispiel in meinem Proteinshake, dass ich Beeren einfach mitmixe und dann finde ich, ist das Proteinpulver auch besser und schmeckt mir besser. Von daher, da versuche ich täglich auch Antioxidantien zu integrieren, also Beeren. Man kann aber auch auf grünen Tee zum Beispiel zurückgreifen oder auch dunkles Gemüse, Blattgemüse, all das ist auf jeden Fall grünes Gemüse. Das sind schon Dinge, die einfach reich an Antioxidantien sind und somit auch unsere Eizellen vor oxidativem Stress schützen und somit natürlich dann auch für den Follikel einfach wichtig sind. Ja, genau. Also das sind erstmal so die Standards, die, glaube ich, wichtig sind. Was wir jetzt noch beachten sollten, um wirklich den Eisprung gut boosten zu können, ist die Reduktion von Transfetten und raffinierten Zucker. Das sind so zwei Dinge, zwei Standards, die sind für mich relativ normal, weil, glaube ich, die Grundernährung auch dahingehend einfach schon gut angepasst ist. Ich bin nicht frei von Chips und Co. Das möchte ich hier auch sagen. Also nicht, dass du immer denkst, meine Ernährung ist perfekt. Aber ich glaube, dass eben diese Grundbasis dann auch Möglichkeiten mal auszubrechen lässt. Wenn ich immer meinen Körper mit diesen Grundsachen, also genügend Proteine, genügend Ballaststoffe, genügend Antioxidantien, genügend Fette und Kohlenhydrate, dann kann ich ja auch viel besser Ausnahmen machen, als wenn ich mich grundsätzlich überhaupt nicht dafür interessiere und dann noch ständig irgendwie bei irgendwelchen Fastfood-Ketten unterwegs bin und dann noch jeden Abend eine Packung Chips esse, dann haben wir hier halt ein ganz anderes Verhältnis. Das heißt, generell Transfette findest du vor allem in Fertigmahlzeiten, ja, ganz klassisch diese Tütengeschichten, aber auch Soßen. Also wir finden Transfette in so, so vielen Produkten, wo wir vielleicht erstmal auch denken, oh, ist doch ganz okay. Aber wenn du alles, was irgendwie in irgendeiner Form fertig ist oder du dir zu leicht zubereiten kannst, ja, hat meistens eben einen relativ hohen Anteil an Transfetten und auch versteckten Zuckern. Das ist ganz gut. Die Produkte gehen meistens mit beidem einher. So, und wenn du natürlich dann auf das eine achtest, achtest du meistens automatisiert auf das andere mit. Und das ist ganz cool. Auch hier natürlich keine Angst vor Zucker. Und ich sag nicht, dass grundsätzlich Lebensmittel, dass es gute und schlechte Lebensmittel gibt. Das möchte ich auch immer wieder betonen, weil ich glaube, es ist wichtig, einen nachhaltigen Lifestyle zu entwickeln, eine nachhaltige Ernährungsform, die uns gesund hält und die eben auch das Hormonsystem gesund hält, ohne restriktiv zu sein. Es geht nicht darum, noch besser irgendwas zu machen oder noch restriktiver das und das rauszulassen, sondern für sich einfach einen guten Umgang und eine gute Balance zu finden. Was du noch gut machen kannst, um den Eisprung zu boosten, ist auf jeden Fall fermentierte Lebensmittel zu integrieren. Fermentiert findest du inzwischen, gibt es das eigentlich so in den, nicht klassisch in den Discountern, gibt es das auch schon, habe ich auch schon gesehen. Also ich habe zum Beispiel auch schon bei Aldi, Achtung, unbezahlte Werbung an dieser Stelle, aber da habe ich auch schon Kimchi gesehen, hat mir persönlich jetzt nicht so gut geschmeckt, aber ich bin auch ein bisschen verwöhnt. Die Mama von meinem Freund macht Kimchi nämlich auch sehr, sehr, sehr gut selbst. Da bekommen wir immer mal so ein, wer es jetzt hier im Video vielleicht auch sieht, einen riesen Pott immer an Kimchi. Aber wir kaufen auch sonst, ja, im Teegut oder bei Dance oder in den Biomärkten gibt es auch eine recht bekannte Marke. Ich weiß gerade gar nicht, wie die heißen. Aber da gibt es sowohl auch rote Beete fermentiert, Kimchi fermentiert. Letztens hatten wir auch so Jalapeno-Kohl. Das fand ich auch sehr lecker. Karotten haben die. Also die haben ganz verschiedene fermentierte Sachen. Ansonsten kann man aber natürlich auch selbst vielleicht mal fermentieren. Da gibt es super coole Möglichkeiten natürlich auch, um da ja den Eisprung zusätzlich mit Fermentiertem eben ein bisschen zu unterstützen. Tut auch unserem Darm gut, ist super wichtig. Aber Achtung, hier der kleine Hinweis, wenn du irgendwie ein Problem mit einer Histaminose hast, das heißt, wenn du das Problem hast, dass Histamin bei dir im Körper nicht so gut abgebaut werden kann, sei vorsichtig mit diesen fermentierten Dingen, die leicht lange gereift sind, weil die eben potenziell recht histaminhaltig sind und dann dein Problem vielleicht auch verschlimmern können. Also hier immer, das gilt sowieso bei allen Tipps und Tricks, die ich hier so mitgebe, bitte immer die Individualität berücksichtigen. Das ist, glaube ich, die Challenge, die wir alle haben. Wir sind alle individuell, wir vertragen Dinge individuell. Deswegen gibt es auch nicht diese One Solution Fits All. Gibt es halt einfach nicht in dem Bereich. Man muss selbst herausfinden, was sind für einen wirklich die entscheidenden Stellschrauben und wie kann es eben auch für einen gut funktionieren. Dann möchte ich auf eine ganz wichtige Sache hinweisen, und zwar Zyklus-Tracking. Ich weiß, vielleicht denkst du auch schon, oh, Zyklus-Tracking ist mir irgendwie zu anstrengend oder ich habe da irgendwie, denke ich da nicht dran. Versuche es dir als Routine mal zu integrieren, weil wenn wir jetzt über den Eisprung reden und die Vorbereitung des Eisprungs in der Follikelphase, ist es einfach wichtig, erstmal überhaupt zu erkennen, wann ist denn mein Eisprung? Was die Frauen, die meisten Frauen inzwischen ja machen, ist wirklich die Periode zu tracken, was ja durchaus auch schon ein riesen Fortschritt ist, aber ja, es sagt eben noch nicht so viel darüber aus, ob eben die Lutealphase zum Beispiel super kurz ist, unter 10 Tagen während Progesteronmangel, oder ob eben der Eisprung super, super spät im Zyklus stattgefunden hat. Da kann man auch dann wieder mit einbeziehen, wenn man die Stressfaktoren oder die Faktoren kennt, die den Eisprung auch verschieben können. Was ist denn jetzt hier in meinem Zyklus los gewesen, dass der Eisprung vielleicht auch verspätet ist? Und hier würde ich dir immer die 2-Faktoren-Methode ans Herz legen, beziehungsweise klassisch NFP, Und zwar die Basaltemperaturmessung am Morgen. Basaltemperatur heißt immer, du wirst morgens wach und das Erste, was du eigentlich machst, ist eben entsprechend oral, anal oder vaginal deine Temperatur zu messen. Das sind tatsächlich auch nur die drei Messorte, die bei NFP als die der Standard sind und womit auch die ganzen Studien erfolgt sind. Die Messung zum Beispiel am Finger oder am Handgelenk über Uhren oder Ringe oder sonst irgendwas sind nicht so genau und solltest du auf jeden Fall nicht, um zum Beispiel dann auch damit zu verhüten, nutzen, weil das einfach viel zu ungenau ist. Das als kleiner Hinweis. Und die Basaltemperatur ist eben ein sehr, sehr guter Hinweis, weil du kannst es dir so vorstellen, das ist unser Progesteronmarker und in dem Moment, wo der Eisprung stattgefunden hat und die Temperatur ansteigt, wissen wir schon, okay, jetzt wird Progesteron ausgeschüttet und Progesteron wird in der Menge eben erst nach dem Eisprung ausgeschüttet. Na, so kannst du es dir eben dann auch ganz gut merken. Die Basaltemperatur ist eben entsprechend der Progesteronmarker oder beziehungsweise ja entsprechend der Marker, den man beobachten kann, um zu erkennen, hat ein Eisprung stattgefunden. Hier ist es wichtig, dass wir wirklich den Anstieg von 0,2 Grad Celsius haben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das führt mich auch dazu, dass du auf jeden Fall ein Thermometer haben solltest mit zwei Nachkommastellen, weil es sonst eben auch wieder zu ungenau ist. Das hier alles, was ich hier mache, ist übrigens keine NFP-Beratung, sondern das ist einfach nur erstmal Wissen über Zyklus-Tracking. Wenn du dich wirklich für die NFP-Methode interessierst und vielleicht sogar damit verhüten möchtest, bitte lern die Methode richtig, weil es gibt auch verschiedene, zum einen Störfaktoren, aber auch bestimmte Sonderregelungen. Und all das solltest du auf jeden Fall richtig einmal gelernt haben, um dann damit auch verhüten zu können. Das ist einfach für deine Sicherheit, weil ich finde es immer so schade, wenn es dann heißt, ja, ich habe das ja auch gemacht und bin damit schwanger geworden. Dann weiß ich immer, dass die Menschen eben das meistens nicht richtig gemacht haben oder nicht richtig gelernt haben oder ihre Störfaktoren nicht kennen oder, weil sie es eben dann nicht richtig gemacht haben und gelernt haben. Das nur als kleines Zeitnot für dich. Weil ich habe ja gesagt, zwei Faktoren sind wichtig, beziehungsweise die Zwei-Faktoren-Methode. Und zwar haben wir jetzt ja einmal den Progesteronmarker besprochen und jetzt haben wir noch den Östrogenmarker. Und zwar ist das die Zervixschleimbeobachtung oder auch die Muttermundbeobachtung. Ich persönlich finde die Muttermundbeobachtung viel schwieriger. Es gibt aber auch Frauen, die das einfach finden. Ich würde jetzt hier der Einfachheit halber, weil es bei den meisten, ich würde sagen, 90% meiner Kundinnen oder vielleicht sogar 95% meiner Kundinnen kommen mit der Zervixschleimbeobachtung total gut klar. Denn ein Hinweis, den wir gut von unserem Körper bekommen, ist eben dann die Veränderung des Zervixschleims im Laufe des Zyklus. Das heißt, mit dem Anstieg von Östrogen wird der Zervixschleim zum einen klarer, aber auch spinnbarer. Das heißt, dass du den so zwischen zwei Fingern auseinanderziehen kannst und man da eher vielleicht sogar auch so ein klippriges Gefühl hat. Danach kannst du dich auf jeden Fall richten. Es gibt hier verschiedene Kategorien, die du da verwenden kannst und danach wird es meistens eben eher wieder so milchig, vielleicht auch so ein bisschen klumpiger in Anführungsstrichen. Das heißt, es ist nicht mehr klar und es ist auch nicht mehr spinnbar. Achtung, hier der kleine Hinweis. Jeder Zervixschleim ist unterschiedlich und es gibt mehr Zervixschleim und weniger Zervixschleim. Es gibt unterschiedliche Konsistenzen. Es gibt auch Frauen, die zum Beispiel nicht diesen ganz klar spinnbaren Schleim haben und die trotzdem einen Eisprung haben, weil der verändert sich dann halt in der bestimmten Schleimqualität, die du für dich festlegst. Und das braucht ein bisschen Übung, das zu beobachten, das vielleicht auch zu notieren. Aber hier kannst du auf jeden Fall einen individuellen Überblick über deinen Zyklus gewinnen und erstmal schauen, hey, wie lang ist denn meine Follikelphase? Wann ist mein Eisprung ungefähr? Achtung, den Eisprung kann man nie 100% sagen. Man kann es eben nur eingrenzen über die fruchtbaren Tage. Und dann kann man da auf jeden Fall total viel schon mitnehmen für sich und eben dann entsprechend das auch für sich integrieren. Jetzt kam eine Frage von einer Dame auf Instagram und da geht es immer um die Schilddrüse und die perfekte Basaltemperatur. Also, Was ich immer ganz wichtig finde, ist als erstes erstmal vielleicht ein paar verschiedene Zyklen auch zu haben, um zu schauen, ist die Basaltemperatur in der Follikelphase immer so oder ist das jetzt irgendwie, habe ich gerade einen Infekt gehabt oder irgendwelche Störfaktoren? Und was ganz, ganz wichtig ist, dass wir immer auch die Aufwachtemperatur mit anschauen. Ich kenne ganz viele Frauen, die wirklich bei einer Stunde Unterschied in der Aufwachtemperatur beziehungsweise in der Aufwachzeit dann auch einen Unterschied in der Aufwachtemperatur feststellen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Woche hatte, wo ich super früh aufstehen musste, beispielsweise um 6 und normalerweise messe ich immer um 7.30 Uhr und ich habe jetzt hier eine super niedrige Basaltemperatur von zum Beispiel 36, dann würde ich das noch nicht auf die Goldwaage legen, sondern würde mir tendenziell immer die gesamten Symptome anschauen. Es geht hier bei der Frage darum, ob man dann schon Hinweise auf eine Schilddrüsenunterfunktion hat. Die Basaltemperatur gibt uns Aufschluss darüber, auf jeden Fall, weil eben die Schilddrüse, wenn die Schilddrüse richtig funktioniert, sie auch für die Wärmeproduktion im Körper zuständig ist. Und genau deswegen gerade kalte Hände und kalte Füße dauerhaft, dass du immer denkst, oh, mir ist immer kalt, meine Hände werden nie warm. Das ist auf jeden Fall ein Hinweis auf eine Schilddrüsenunterfunktion. Das sollte man mit einbeziehen. Jetzt wurde ich gefragt, weil es gibt eben bestimmte Ärzte und wir hatten hier mal Dr. Rossek bei mir im Podcast, der auch auf die Basaltemperatur hingewiesen hat und da ging es eben um Parasiten, dass sich Parasiten bei einer niedrigen Körpertemperatur besser ansiedeln können. Und der hatte eben entsprechend gesagt, wenn, ich glaube, es ist 36,4 oder 5 oder 6, irgendwie so in der Range, also ich glaube 36, nagelt mich bitte nicht fest, ich glaube, es ist 36,4, was er sagt, alles, was darunter ist, dass das schon ein Hinweis ist, dass die Schilddrüse eben nicht ganz intakt ist. Achtung! Wenn der Dr. Rossek die Temperatur analysiert, analysiert er nicht nur die Basaltemperatur, sondern er hat verschiedene Messpunkte über den Tag und schaut sich dann entsprechend da den Durchschnitt an. Also das ist eine andere Messmethode, um einfach Feedback zu bekommen, wie gut steht die Schilddrüse da. Wenn jetzt ich eine Kundin habe, die zu normalen Aufwachzeiten immer bei 36,1, 36,2, 36 ist, dann ist das für mich schon der Hinweis, dass ich da mir die Schilddrüse auf jeden Fall anschaue, schaue, wie sieht's um die Nährstoffe aus, um die Schilddrüsenhormonproduktion, das auf jeden Fall. Wenn das aber jetzt so eine Grenzsache ist, 36,4 und dann ist die Kundin vielleicht auch in der Lutealphase bei 36,6, 7, 8, dann ist die Temperatur vielleicht niedrig, aber wenn sonst keine Beschwerden in die Richtung gehen, dann würde ich mich da einfach nicht so verrückt machen, sondern eben immer diesen Gesamtkontext mir anschauen. Ich hoffe, das hat ein bisschen Aufklärung gebracht in dieses Thema rund um Basaltemperatur und Schilddrüsenfunktion. Ich sehe das bei meinen Kundinnen tatsächlich, dass die Basaltemperatur im Durchschnitt deutlich steigen kann, ja, also dass es deutlich besser wird, wenn auch der Körper mit Nährstoffen wieder gut versorgt ist, wenn Stressmanagement passt, weil auch Stress TSH zum Beispiel blockieren kann und dann kann Schilddrüse vielleicht gar nicht so arbeiten, wie es eben entsprechend eigentlich gewollt ist oder gesollt, also wir es auch brauchen, damit der Körper eben gut funktioniert. Lass uns aber gerne nochmal auf die Ursachen einer verlängerten Follikelphase zu sprechen kommen. Das hat mich jetzt ganz gut, das Thema war jetzt schon eine ganz gute Überleitung, denn als erstes und ganz oben bei mir auf der To-Do-Liste, wenn ich weiß, jemand hat eine lange Follikelphase, steht die Schilddrüsenfehlfunktion. Also ganz klassisch, meistens auch die Unterfunktion. Da ist es dann so, dass eben durch die Unterfunktion FSH und LH eben negativ beeinflusst werden in der Form, dass sie eben nicht ausgeschüttet oder weniger ausgeschüttet werden. Und das verzögert natürlich die Follikelreifung und dann auch den Eisprung. T3 und T4, also die Schilddrüsenhormone, regulieren nämlich die sogenannte GnRH-Ausschüttung. Das ist das Gonadotropine-Releasing-Hormon. Muss sich kein Mensch merken, nur hier für dich, als falls du irgendwie mal angeben möchtest und nerden möchtest, so wie ich gerade, Spaß. dann kannst du da entsprechend gerne mit trumpfen, aber GnRH ist die Kurzform und genau, wenn zu wenig Schilddrüsenhormone eben dann gebildet werden, also T3 und T4, kann es eben sein, dass die sogenannte GnRH-Ausschüttung nicht problemlos erfolgen kann, was dann wiederum auch in der FSH, in der Problematik grenzt oder das begünstigt, dass eben FSH nicht richtig ausgeschüttet wird, weil das ist ja die Achse, die dann sozusagen bespielt wird. Ja. GnRH kann eben dann zum Beispiel durch eine Schilddrüsenfehlfunktion nicht richtig ausgeschüttet werden, dann wird FSH nicht ausgeschüttet und dann haben wir schon diesen ersten Step, dieses Hin und Her, diesen Kreislauf eben schon ja im Gehirn sozusagen unterbrochen, weil eben dann zu wenig Schilddrüsenhormone da sind. Genauso kann es aber auch mit Nährstoffmängeln sein. Niedrige Eisenwerte können zum Beispiel die Hormonbildung hemmen oder auch ein Mangel an Vitamin B6 oder Magnesium. Das sind einfach super wichtige Kofaktoren für die Synthese der Sexualhormone. Und das heißt jetzt nicht, dass du einfach random, wenn du da Probleme hast, Vitamin B6 und Magnesium supplementieren sollst, sondern bitte hör dir auf jeden Fall die Folge nochmal an, hier auch nochmal der zweite Hinweis, die ich mit Christina aufgenommen habe, da sind wir auch wirklich auch mal darauf eingegangen, was muss gemessen werden und was kann man vielleicht auch so supplementieren. Was wir auch haben, und das wundert dich jetzt wahrscheinlich nicht, ist nochmal der Hinweis auf erhöhtes Cortisol beziehungsweise chronischem Stress. Na, wenn wir eine chronische Stressbelastung haben, dann haben wir auch automatisch einen Einfluss auf die Hypothalamus-, Hypophysen- und Gonadenachse, also die Schilddrüse, unsere Nebennieren und auch die Ovarien. Das ist ein Funktionsdreieck und das müssen wir berücksichtigen. Das heißt, wenn wir auf irgendeiner Hormondrüse ein Problem haben, Schilddrüse in der Unterfunktion, die Nebennieren, die irgendwie chronisch zu viel Cortisol produzieren, weil wir eben auch die Signale empfangen, dass wir gestresst sind, dann kann das eben dann auch dazu führen, dass der Zyklus, das ist, sage ich mal, so ein bisschen das leidtragende, der leidtragende Mechanismus, der dann eben da als erstes irgendwie auch nach vorne stößt mit Problemen. Ne? Und das ist eigentlich ganz cool, weil es unser Spiegel ist und wir somit sofort wissen, irgendwas stimmt hier nicht. Und da sollten wir Frauen viel, viel mehr eben noch hinschauen und das auch nutzen, wenn unser Körper uns schon Signale sendet in Form von ausbleibende Periode, schmerzende Periode, lange Zyklen. Das sind alles Hinweise, dass in irgendeiner Form irgendwo auf irgendeiner Ebene oder zum Beispiel auch in irgendeiner Hormondrüse eine Disbalance herrscht und wir da hinschauen sollen. Also nutze deinen Zyklus hier in der Hinsicht. Lass uns noch ganz kurz einmal so ein bisschen in die biochemische Tiefe gehen, warum der Eisprung eben auch ausbleibt bei den verschiedenen hormonellen Disbalancen. Und wir hatten eben ganz kurz die GnRH-Dysregulation, ja, kann durch Stress, Schlafmangel, zu viel Sport, Nährstoffmängel, das kann schon dazu führen, dass eben diese pulsartige Ausschüttung, diese rhythmische Ausschüttung von GnRH nicht erfolgen kann. Dann haben wir eine Östrogendominanz als ganz, ganz häufigen Grund. Jetzt denkst du dir vielleicht, aber Östrogen, wenn wir viel Östrogen haben, dann haben wir doch eigentlich auch diesen Peak von LH, weil das doch miteinander irgendwie zusammenhängt. Vielleicht denkst du das jetzt. Aber wenn wir da eine Disbalance haben in der Form, dass Östrogen zu viel da ist, dass wir zu viel Östrogen haben, dann ist es so, dass die Hypophyse paradox dazu reagieren kann. Das heißt, statt eben einer klaren LH-Ausschüttung kommt es wie zu so einer Desensibilisierung und die Hypophyse verliert ihre Empfindlichkeit gegenüber diesem Signal. Ja, weil wir zu viel Östrogen haben, das eben dann das Gleichgewicht da aus dem Takt bringt. Deswegen ist gerade eine Östrogendominanz bei ganz vielen auch ein Thema, warum zum Beispiel auch lange Zyklen da sein können. Und dann haben wir noch den Zusatz, dass dann meistens diese Symptome kommen wie sehr starke Periode, sehr klumpige Periode, weil sich eben über die Zeit auch mehr Gebärmutterschleimhaut ansammelt bzw. aufbaut. Ein weiterer Punkt, und den kennen wir vielleicht auch, beziehungsweise hast du vielleicht auch schon mal gehört, dass Insulin da auch ein Wörtchen mitzuspielen hat. Sind wir schon wieder beim Blutzuckerstoffwechsel, das heißt, wir switchen so ein bisschen, aber Insulin hat einfach einen direkten Einfluss auf unsere Ovarfunktion und kann somit auch unseren Follikelwachstum behindern, wenn wir ein zu hohes Level an Insulin haben. Insulin ist das Hormon, was eigentlich an den Zellen ansetzt und den Zucker in die Zellen bringt und eigentlich super, super wichtig und nützlich ist. Aber es gibt ganz, ganz viele Frauen inzwischen, die sich eine Insulinresistenz züchten, indem sie eben sehr zuckerreich essen, indem sie eben auf keine ausgewogene Ernährung achten. Und dann haben wir hier einfach ganz, ganz schnell eine Insulinresistenz, die man erstmal gar nicht bemerkt. Na, das ist so. Also klar, wenn es dann irgendwann ein Diabetes wird, das ist ja so die Vorstufe einer Insulinresistenz, dann merken wir das vielleicht. Aber bei ganz vielen ist es eben nicht so. Wenn wir uns also eine Insulinresistenz antrainiert haben, sollten wir auf jeden Fall uns auch die Folgen von dessen einmal näher anschauen. Denn bei einer Insulinresistenz ist es dann so, dass die Zellen ja erstmal weniger auf Insulin reagieren und es somit dann auch zu einem erhöhten Insulinspiegel im Blut führt. Deswegen messe ich auch sehr, sehr gerne bei meinen Kundinnen den Insulinspiegel und rechne dann erstmal auch aus, wie wahrscheinlich ist es, ob sie hier eine Insulinresistenz haben könnten oder nicht. Das wiederum fördert dann zum Beispiel auch Testosteron. Das ist jetzt das ganz klassische Thema bei PCOS. Da haben wir meistens dann eben auch ein Problem im metabolischen Stoffwechsel, also mit Insulin und der Insulinsensitivität. Und das wiederum führt dann dazu, dass eben entsprechend Testosteron vermehrt ausgeschüttet wird oder produziert wird. Androgene wiederum, also zu viel Testosteron, hemmt auch wieder die Follikelreifung und kann dazu führen, dass wir so ganz, ganz viele unreife Follikel in den Eierstöcken haben, die eben nicht richtig heranreifen. Und das ist das klassische Thema bei PCOS, sind diese perlenschnurartigen Follikel, die sich dann da eben, ja, man nennt es ja dann polyzystisch, so aneinanderketten und eben keins so richtig reift und keins ready wird für den Eisprung selbst. Na, also das ist auf jeden Fall auch natürlich, kann eine Ursache sein. Das heißt, erhöhte Testosteronausschüttung kann natürlich auch über den adrenalen Weg erfolgen. Das heißt, wenn wir Stress haben, können die Nebennieren zum Beispiel auch mehr Androgene freisetzen. Und das kann natürlich dann auch dazu führen. Ne? Das ist egal, von welcher Richtung das kommt. Aber grundsätzlich kann man das auf jeden Fall aber auch gut angehen und steuern. Genau, das dazu. Jetzt haben wir viele Punkte genannt. Ich hoffe, dass du hier jetzt schon mal eine gute Übersicht bekommen hast. Das heißt, wenn du mit sehr langen Zyklen haderst, auf jeden Fall die Östrogendominanz anschauen. Hier nochmal für dich, Ursachen einer Östrogendominanz können sein, zu viel Xenoöstrogene. Es kann sein, dass wir zu viel Fett haben, weil Fett produziert auch Östrogen. Und es kann natürlich auch generell eine Disbalance zwischen Östrogen und Progesteron da sein, ja, dass wir hier eine relative Östrogendominanz haben. Das heißt, im Verhältnis passt das einfach nicht. Und das kann wiederum dazu führen. Dann haben wir die Schilddrüsenunterfunktion, ganz klassisch. Nährstoffmängel können hier natürlich auch mit beteiligt sein oder eben ja zu viele Androgene aufgrund entweder dem metabolischen Stoffwechsel, das heißt dem Blutzucker, zu viel Insulin oder eben auch durch andere Gründe, die eben Testosteron anheben können. All das kann auf jeden Fall den Eisprung verzögern. Stress ist hier natürlich auch noch das Stichwort, ja, wenn wir vielleicht auch eben entsprechend die Signalgebung im Hirn aufgrund von Stress, ja, diese GnRH-Ausschüttung, wenn die blockiert ist, dann kann natürlich auch der Eisprung verzögert oder vielleicht gar nicht stattfinden. Das kann natürlich auch eine Auswirkung sein. Ich hoffe, dass du heute super, super viel mitnehmen konntest und ich wünsche dir jetzt erstmal ein ganz tolles Wochenende und wir sehen uns und hören uns nächste Woche wieder. Dann geht es um den Eisprung nochmal. Also wir schauen uns da auf jeden Fall nochmal detaillierter an, was genau passiert eigentlich beim Eisprung und warum hat man vielleicht auch Mittelschmerz. Das werde ich auf jeden Fall nochmal ein bisschen auch recherchieren, weil das auch immer wieder ein Thema ist, das ich super spannend finde. Von daher, bis nächste Woche und schön, dass du dabei warst. Happy Weekend!